HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Die Gemeinnützigkeit im Steuerrecht ist definiert in der Abgabenordnung. Das ist ein langer Katalog mit vielen Zwecken, wie zum Beispiel den Umweltschutz.
Vereine, die als gemeinnützig anerkannt sind, haben viele Vorteile. Sie müssen auf Einnahmen keine Steuern zahlen und können Spenden entgegennehmen, die Spender von der Steuer absetzen können.
Das muss aber in geistiger Offenheit sein, darf nicht eine politische Mission sein. Nicht jede Betätigung ist gemeinnützig.
Darunter so bekannte Organisationen wie Amnesty International, Rot für die Welt, Greenpeace oder die Deutsche Liga für Menschenrechte.
Es gibt im Gemeinnützigkeitsrecht schon sehr, sehr lange eine große Rechtsunsicherheit.
Bereits seit 1984 hat der Bundesfinanzhof in einer Vielzahl von Entscheidungen klargemacht, dass gemeinnützige Aktivitäten selbstverständlich auch politisch sein dürfen.
Wir haben nicht als gemeinnütziger Zweck die allgemeinpolitische Betätigung.
Also hier vertritt das Finanzamt eine völlig antiquierte Vorstellung, was politische Bildung ist.
Das ist ein sehr merkwürdiges Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Es geht eher in die Richtung gemeinnützigen Vereinen, die einem nicht wohlfeil sind, die Mittel zu kürzen, sie zu entziehen.
Zeigt sich beim Fall Attac, dass ein Verein, der sich für Dinge engagiert, die viele gut finden, offenbar nach geltender Gesetzeslage nicht gemeinnützig sein kann.
Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein. Das ist ein alter Witz, aber da ist was dran. Für alles und jeden ist bei den 600.000 deutschen Vereinen was dabei. Da gibt es Ausgefallene, zum Beispiel für Sensenliebhaber oder Bartträger. Vor allen Dingen aber die vielen Wohltätigkeits- und Sportvereine, Hobby- und Selbsthilfegruppen oder die Kindergärten und Schulen, die von Elterninitiativen geführt werden. Viele von ihnen sind gemeinnützig, das heißt, sie müssen weniger Steuern zahlen und die Spenden an sie kann man steuermindernd absetzen. Der Staat belohnt damit das Ehrenamt und die Sorge ums Wohl der sozialen Gemeinschaft. Aber ist das auch noch gemeinnützig, wenn aus Vereinen längst Konzerne geworden sind? Untergraben die nicht vielmehr den freien Wettbewerb mit großzügiger staatlicher Unterstützung, während andere politisch orientierte Vereine sich in Deutschland gerade sorgen müssen, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren oder wie Attac heute vor 20 Jahren gegründet sie schon verloren haben? HR2 Kultur, der Tag. Aufs Wohl bedacht, Gemeinnützigkeit und ihre Grenzen haben wir getitelt. Ganz aufs eigene Wohl bedacht waren führende Funktionäre bei der Hessischen Arbeiterwohlfahrt, der AWO. Ermöglicht hat ihnen das ein Umfeld, in dem zum Beispiel die Stadt Frankfurt zu- und wegschaute. Frank Angermund erklärt uns dieses Geflecht am Beispiel der Flüchtlingsunterbringung.
Die Geschichte beginnt am Frankfurter Hauptbahnhof. Im Herbst 2015 kommen tausende Flüchtlinge mit dem Zug am Gleis 24 an. Die Unterbringung der Menschen stellt die Stadt vor große Herausforderungen. Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld von der CDU reagiert schnell und unbürokratisch, erinnert sich Stefan Klee, Fraktionsgeschäftsführer von Die Linke im Römer.
Es wurden ganz kurzfristig Hallen leergeräumt, Betten, Decken, Küchenausstattung zur Verfügung gestellt. Und das hat die Sozialdezernentin auch damals in allen Ausschüssen so verkündet, dass das unkonventionell, ohne Ausschreibung und einfach kurzfristig geschehen muss.
Die Stadt Frankfurt holt die Sozialverbände mit ins Boot. Um die Flüchtlinge 2016 aus den Notquartieren herauszubekommen, werden Unterkünfte angemietet. Die AWO übernimmt zwei davon. Erste Unstimmigkeiten tauchen dann bereits im Februar 2017 auf, teilt das Sozialdezernat schriftlich mit.
Als der Kreisverband unverhältnismäßig hohe Kosten für den Sicherheitsdienst und das Essen in der Gutleutstraße veranschlagte. Die Stabsstelle Unterbringungsmanagement und Flüchtlinge fragte nach und korrigierte die Summen nach unten.
Beispiel: Eine Rechnung von rund 340.000 Euro wird geprüft. Es geht um eine Maklerforderung. Die Stadt überweist aber immerhin noch 249.000 Euro. Begründung: Es habe 2016 eine Zusage an die AWO gegeben, alle Kosten im Zusammenhang mit der Anmietung und dem Betrieb der Unterkunft zu erstatten. Das könnten AWO-Verantwortliche als Freifahrtschein verstanden haben. Goldgräberstimmung mitten in Krisenzeiten. Bei den Budgetverhandlungen für 2017 tauchen laut Sozialdezernat weitere Probleme mit der AWO auf. Diese Auffälligkeiten sammelt die Stabsstelle Flüchtlinge und zeigt sie im Februar 2018 bei Sozialdezernentin Birkenfeld an. Birkenfeld schaltet laut Dezernat daraufhin die Innenprüfung ein.
Die Innenprüfung kam zu dem Ergebnis, dass in Teilbereichen Anlass zu Zweifel an einer sachgerechten Auslegung der geschlossenen Vereinbarungen durch die AWO bestand. Es gab die Empfehlung, die vertraglichen Beziehungen zu beenden und das Rechtsamt einzubinden.
Zusammengerechneter Schaden für die Stadt fast 830.000 Euro. Unter anderem, weil mehr Personal abgerechnet als tatsächlich eingesetzt wurde. Laut Sozialdezernat kürzt die Stadt ab 2018 ihre Zahlungen an die AWO. So versucht sie, sich das Geld zurückzuholen. Ab dem Sommer 2018 interessiert sich die Frankfurter Staatsanwaltschaft für die AWO. Der Verdacht: Betrug. Denn für die Sicherheit der Flüchtlingsunterkünfte wurden von einer AWO-Tochterfirma 7 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Die Stadt Frankfurt stellt dennoch keine Strafanzeige. Für Annette Rinn, Fraktionsvorsitzende der FDP im Römer, ist klar, die Stadt hätte früher reagieren müssen.
Oder einfach auch Druck zu machen, in dem Fall auf die Staatsanwaltschaft, indem sie zum Beispiel früher Anzeige erstattet hätte wegen Betrugs, was sie ja jetzt getan hat. Es ist ja zumindest mal seit diesem Frühjahr doch sehr offensichtlich, dass da ganz viel schiefgelaufen ist. Und da hätte die Stadt aus meiner Sicht deutlich früher sagen müssen, das machen wir nicht mit.
Die Stadt Frankfurt verhandelt im Sommer letzten Jahres mit der AWO und beendet die Zusammenarbeit in den Flüchtlingsunterkünften. Der gesamte AWO-Skandalkomplex zeigt für die Fraktionsvorsitzende der SPD, Ursula Busch, dass die Stadt ein Kontrollproblem hat. Dies habe mit dem extremen Wachstum Frankfurts zu tun.
Und ich glaube manchmal, dass unser Controlling, das wir haben, diesem veränderten Apparat einfach nicht mehr angemessen ist, sondern dass es eigentlich verändert und verfeinert werden müsste. Und mit einem besseren Controlling hätte sich die Frage, wann man eine Strafanzeige stellt, vielleicht erst gar nicht stellen müssen.
Rainer Rahn, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Römer, sieht schwerwiegende Versäumnisse in der Stadtverwaltung und hat Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Das Land Hessen fordert nun eine Stellungnahme von der Stadt Frankfurt, um zu prüfen, ob zu hohe Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgerechnet wurden.
Nun hat die AWO aber nicht nur da kassiert, die Rede ist auch von protzigen Dienstwagen, nicht zuletzt für die Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters und einen grünen Landtagsabgeordneten, von skandalösen Gehältern, einem dubiosen Schattenreich und sogenannten In-sich-Geschäften, also Händeln mit sich selbst. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs. Rupert Graf Strachwitz ist Spezialist für Gemeinnützigkeitsrecht und Direktor des Mäzenata-Instituts, einem Think Tank zu Zivilgesellschaft und Bürgerengagement. Guten Abend.
Guten Abend.
Graf Strachwitz, die AWO ist einer der größten Sozialverbände des Landes, eine altehrwürdige Organisation, gegründet von Sozialdemokraten vor 100 Jahren, um die Not der Arbeiterschaft zu lindern. Heute sind der AWO diverse Gruppen von betreuungsbedürftigen Menschen anvertraut. Sie leistete sich aber, wie wir gehört haben, einen Sicherheitsdienst. Es gehört jetzt nicht gerade zum Kerngeschäft.
Das ist sicher richtig. Ein Sicherheitsdienst wird ja auch von gewerblichen Anbietern natürlich durchgeführt. Wie die zu dieser Entscheidung gekommen sind, im Einzelnen weiß ich natürlich nicht. Richtig ist, dass manche große gemeinnützige Organisationen aus ganz unterschiedlichen Gründen sich solche eher gewerblichen Dienste angeschafft haben, meistens deswegen, weil kein anderer Anbieter in dem Moment verfügbar war oder weil sie natürlich auch zusätzliche Einnahmen für ihre gemeinnützige Tätigkeit erzielen wollten. Also es gibt durchaus bei vielen gemeinnützigen Organisationen immer so die Überlegung, können wir nicht irgendeine wirtschaftliche Aktivität entfalten, um etwas weniger von sei es staatlichen Zuwendungen oder sei es auch Spenden abhängig zu sein.
Der Staat macht's möglich oder in diesem konkreten Fall die Stadt, eben fiel das Stichwort Freifahrtschein. Warum ist man im Römer erst stutzig geworden, als es um zu hohe Rechnungen bei der Bewachung ging? Warum nicht schon, als die AWO mit dieser Protect G GmbH einen Wachdienst präsentierte? Was soll denn an einem Sicherheitsdienst gemeinnützig sein?
Ja, also das frage ich mich natürlich auch. Ein Sicherheitsdienst kann auch, wenn er eine Art Tochtergesellschaft Der AWO ist nur eigentlich als gewerbliches Unternehmen Bestand haben. Warum die Finanzbehörden das zugelassen haben, warum da die Prüfungsmechanismen versagt haben, das wissen wir nicht. Das wird wahrscheinlich auch Teil der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sein.
Sehen Sie da möglicherweise auch ein strukturelles Problem? Also Wohlfahrtsverbände sind ja mit dem Ausbau des Sozialstaats seit den 60er Jahren mitgewachsen, teilweise riesengroß geworden. Haben die ein problematisches Monopol?
Also Monopol ist es schon mal gar nicht, weil es ja 5 große Wohlfahrtsverbände gibt und dann auch noch kleinere. Die bilden einen wesentlichen, geradezu unverzichtbaren Teil unseres Sozialsystems und das schon seit Jahrhunderten, wenn man so will. Das ist also alles sehr traditionell, ist auch im Prinzip eine gute Sache. Also das, was wir jetzt Seltsames aus Frankfurt und so hören, ist sicher nicht typisch für das Verhalten von Wohlfahrtsverbänden. Richtig ist aber zweifellos, dass es in diesen sehr großen Verbänden Defizite gegeben hat und noch gibt, was also sozusagen das Controlling, die Governance nach modernen Gesichtspunkten eines doch großen Unternehmens ist. Also auch Wohlfahrtsverbände sind Unternehmungen, auch wenn sie gemeinnützig sind. Und da müssen natürlich auch moderne Grundsätze durchgesetzt werden, also Kontrollmechanismen, Transparenzmechanismen, Compliance-Mechanismen, Führungsmechanismen. Und das ist in diesen traditionellen Organisationen nicht so einfach. Die sind auf Vertrauen aufgebaut, die sind oft sehr traditionell organisiert. Das Ehrenamt spielt eine große Rolle. Und wer da hinreichend kriminelle Energie entfaltet, der kann da eine ganze Menge Unheil anrichten.
Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat geschätzt, dass der Jahresumsatz der 5 Großen der freien Wohlfahrtspflege, das sind Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, AWO und Paritätischer, riesig ist. Das hat schon lange nichts mehr mit der Sammelbüchse zu tun. Der Umsatz, der soll bei rund 55 Milliarden Euro liegen. Wird da bei größeren Playern im Wohlfahrtssektor eher mal ein Auge zugedrückt als bei kleineren?
Na, das hat, glaube ich, mit Groß und Klein gar nicht so viel zu tun, sondern das sind oft ja alte Verbindungen. Das Wort Filz kommt einem da doch ganz gerne über die Lippen. Also das sind oft so Netzwerke, die da sich gegenseitig stützen und wo dann eben die notwendigen Überprüfungen und das genauer Hinschauen irgendwo auf der Strecke bleibt.
Sie sprachen von Netzwerken, von Filz. Welche Netzwerke sind das?
Ach Gott, das sind unterschiedliche. Das ist im Falle der AWO in Frankfurt, muss man wohl schon sehen, dass das also SPD, Gewerkschaft, aber der Wohlfahrt, dass es da natürlich enge Freundschaften und Verbindungen gibt. Das Gleiche kann man sich auch in anderen natürlich mit entsprechenden Unterschieden dann vorstellen.
Die Gewinne gemeinnütziger Vereine sind begrenzt, was dazu geführt hat, dass man einen sogenannten Idealverein weiterführt, im Zuge der Expansion aber profitable Tochtergesellschaften gründet. Blickt da irgendwer noch durch in diesem ganzen Geflecht?
Ja, nein. Also wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen dem Zivilrecht und dem Steuerrecht. Das Stichwort Idealverein gehört ins Zivilrecht. Nur ein Verein, der eben irgendeinen ideellen Zweck hat, kann als eingetragener Verein arbeiten, während andere Gesichtspunkte natürlich in das Steuerrecht gehören. Das ist aber auch schon so ein Defizit, das es mal aufzuräumen gilt. Denn für viele, also für Außenstehende sowieso, aber auch für viele, die in solchen Organisationen arbeiten, ist es kaum noch durchschaubar, für die Finanzbehörden im Grunde genommen auch nicht.
Was fordern Sie? Jetzt muss der AWO die Gemeinnützigkeit entzogen werden.
Nein, das wäre jetzt wirklich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also die Vorfälle, die jetzt bekannt geworden sind und die vielleicht auch noch bekannt werden, müssen natürlich aufgearbeitet werden. Und das wird nach allem, was man jetzt erfahren hat, vor Maßnahmen gegen Personen wohl nicht Halt machen können. Also da gibt es sicher eine ganze Menge aufzuräumen. Aber die Arbeiterwohlfahrt insgesamt mit vielen, vielen Landes-, Bezirks-, Kreisverbänden und so ist nicht von vornherein mit den Vorfällen in Frankfurt gleichzusetzen. Also da muss man schon aufpassen, dass man da die Kirche im Dorf lässt. hier in der AWO und auch in den anderen Verbänden arbeiten Hunderttausende von wirklich vollkommen ehrlichen, sozusagen auch gemeinnützig konditionierten, aufgeladenen Menschen, die sich da um andere kümmern. Und die kann man dann nicht alle gleich mitbestrafen.
Rupert Strachwitz, Geschäftsführer der Stiftung Mäzenata, vielen Dank. Das Finanzamt entscheidet, wer sich gemeinnützig nennen darf, und in den Kreis der Privilegierten würde auch unser Kollege Rainer Dachselt gerne aufgenommen werden. Er hat sich mal schriftlich ein paar Gedanken darüber gemacht, wie das vielleicht klappen könnte.
An das Finanzamt Frankfurt 4. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich, als gemeinnützig eingestuft zu werden. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe meine regelmäßigen Tätigkeiten überprüft und dabei festgestellt, dass einige davon in hohem Maße und, das möchte ich ausdrücklich betonen, in selbstloser Weise der Allgemeinheit zugutekommen. Nehmen wir nur meinen Medienkonsum. Ich sehe nicht selten den halben Tag fern. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, manchmal kein Vergnügen, aber ich tue es trotzdem gern. Denn bundesweit sehen Deutsche ab 3 Jahren nur 3,5 Stunden fern. Und wenn ich einer von denen wäre, die gar keinen Fernseher haben, würde ich mich schon fragen, wer eigentlich 7 Stunden in die Glotze starrt, damit der Schnitt hinkommt. Die Antwort ist ich. Dadurch haben viele Menschen Zeit, ins Theater, in Museen oder auf Konzerte zu gehen. Und wenn das keine Kulturförderung ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich nicht fernsehe, bin ich übrigens oft im Internet unterwegs und gleiche damit den Rückstand meiner Altersgruppe auf die jungen Menschen aus. Und das fördert mit Sicherheit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und last but not least, das Ergebnis dieses oft anstrengenden Medienkonsums ist ein geradezu monströses Wissen über alles. Und diesen Schatz stelle ich ungefragt bei jeder Gelegenheit der Öffentlichkeit zur Verfügung. Völlig kostenlos und uneigennützig. Bildungsförderung at its best nenne ich sowas. Ich hoffe, dass damit einer kompletten Steuerbefreiung meiner Person nichts mehr entgegensteht. Mit freundlichen Grüßen.
Rainer Dachselt, meine gemeinnützigen Tätigkeiten Teil 1. Seine weiteren Versuche begleiten wir dann gleich. Sie hören H2 Kultur, der Tag, aufs Wohlbedacht, Gemeinnützigkeit und ihre Grenzen. Um den Status gemeinnützig zu bekommen und damit ja auch ein geldwertes Privileg, müssen Voraussetzungen erfüllt werden und die stehen in der sogenannten Abgabenverordnung. Diese sieht zum Beispiel vor, dass die, Zitat, Tätigkeit einer Körperschaft die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos fördern soll. Das klingt so pathetisch wie schwammig. Auslegungssache für eben das Finanzamt, das darüber zu bestimmen hat, was selbstlos im Einzelfall bedeutet. Man darf sich fragen, ob die Beamten dort für solche Beurteilungen überhaupt die richtige Adresse sind. Und so gibt es seit Jahrzehnten immer wieder Diskussionen über Vereine, denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. 2019 waren es besonders viele und da trifft es besonders Attac.
Noch etwa einen Monat wird es wohl dauern, bis Rechtssicherheit über die Gemeinnützigkeit des Vereins Attac besteht. Der Aberkennungsbescheid des zuständigen Frankfurter Finanzamtes von 2014 ist bislang nämlich nicht rechtskräftig. Voraussichtlich am 26. Februar 2020 wird das hessische Finanzgericht dann ein zweites Mal über den Fall entscheiden müssen. Der Bundesfinanzhof hatte ihn mit engeren Richtlinien an das Landesgericht zurückgegeben. Das hatte nämlich Attac die Gemeinnützigkeit noch zugesprochen. Was gesetzlich zur Förderung der Allgemeinheit und damit als gemeinnützig anerkannt wird, wurde zuletzt 2007 überarbeitet und gilt als schwammig. Volksbildung wird da genannt. Das hessische Finanzgericht sah das bei Attac erfüllt, der Bundesfinanzhof nicht.
Das muss aber in geistiger Offenheit sein, darf nicht eine politische Mission sein und muss natürlich der Bildungsarbeit selber dienen.
So Rudolf Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofes, damals zum Urteil. Außerdem ist im Gesetz die Rede von allgemeiner Förderung des demokratischen Staatswesens, keineswegs eine eindeutige Formulierung. Das Urteil des Bundesfinanzhofes aber hatte Strahlkraft. Die Finanzämter überall in Deutschland nutzen die dort vorgegebenen Richtlinien, um über die Gemeinnützigkeit kleiner und großer Vereine zu entscheiden. Einigen wurde vom Finanzamt schon gedroht, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, bei anderen folgte die Probe aufs Exempel. Im vergangenen Oktober wurde der Kampagnenplattform CampAct die Gemeinnützigkeit entzogen. Begründung ähnlich wie bei Attac. Die Organisation sei überwiegend allgemeinpolitisch tätig gewesen und habe Kampagnen zu Themen durchgeführt, die keinem gemeinnützigen Zweck zugeordnet werden können. Mit vergleichbaren Gründen bekam Change.org, ein Portal für Online-Petitionen, die drohende Aberkennung mitgeteilt. Neben den Großen erwischte es aber auch ganz Kleine. Dem soziokulturellen Zentrum Demokratisches Zentrum Ludwigsburg wurde die Gemeinnützigkeit auch entzogen. Begründung: Politische Bildung finde nicht in geistiger Offenheit statt. Ins Alltagsdeutsche übersetzt, sie sei politisch einseitig. Ebenso dem Trägerverein des Rechtsaußenportals Journalistenwatch. Hier ist die Begründung allerdings nicht bekannt. Für eine große Diskussion sorgte die Aberkennung im Falle der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Der Verein wurde in einem Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes als, Zitat, extremistische Organisation geführt. Somit ist der Verein als verfassungsfeindlich einzustufen und kann nicht als gemeinnützig gelten. Das neuerliche Urteil des Hessischen Finanzgerichtes Ende Februar kann mit Spannung erwartet werden. Zwar gehen die meisten Beobachter davon aus, dass Attac die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Das dann endlich rechtskräftige Urteil macht aber den Weg frei für eine Verfassungsbeschwerde. Und deren Ausgang wäre keineswegs klar.
Jan-Luca Künzberg. Greifen wir uns nochmal diesen Fall Attac heraus, zusammen mit Hartmut Bäumer. Er ist stellvertretender Direktor von Transparency International. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin inzwischen sogar Vorsitzender, aber das war ein
Das bitten wir ja, zu entschuldigen, Herr Bäumer, als Vorsitzender. Ja. Diese Attac-Entscheidung, wie gesagt, noch nicht rechtskräftig. War das so etwas wie ein Grundsatzurteil, an dem Sie jetzt alle orientieren?
Naja, diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs war sicherlich ein Urteil, das jetzt die nachgeordneten Gerichte erstmal bindet. Deswegen haben wir uns ja auch von Anfang an so kritisch mit diesem Urteil auseinandergesetzt, weil es nicht einleuchtet, ich bin selber mal Richter gewesen in einem anderen Bereich, weil es nicht einleuchtet, wie so ein Finanzgericht oder gar ein Finanzamt darüber kompetent entscheiden können soll, was eine politische und sozusagen für die Gesellschaft positive Tätigkeit ist. Also diese Formulierung, nicht in allgemeiner geistiger Offenheit zu arbeiten, das trifft für unendlich viele Vereine zu, die auch gemeinnützig sind, die auch eine bestimmte Richtung vertreten. Und deswegen ist diese Formulierung, diese schwammige Formulierung jetzt sozusagen die Vorlage gewesen für die Finanzämter, die das ja dann zu entscheiden haben, auch anderen die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und dafür haben wir von Anfang an gewarnt.
Deshalb befürchten ja jetzt auch viele andere NGOs, auch ins Räderwerk zu kommen, wenn sie sich möglicherweise zu viel politisch äußern und engagieren. Stichwort politische Offenheit fehlt. Wie viel ist denn zu viel?
Sehen Sie, im Moment diskutieren ja alle NGOs, die sich betätigen und auch politisch betätigen im weitesten Sinne, über die größere Einschränkung der zivilgesellschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten. Shrinking use ist das so auf Englisch. Und das betrifft ja Organisationen wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Als dieses Urteil ergangen ist, hat die CDU einen Beschluss gefasst, dass jetzt auch dieser Organisation die staatliche Aufgaben erfüllt, weil der Staat selber die Verwaltung nicht mehr entsprechend ausstattet, also Kontrollaufgaben, auch dieser Organisation die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und das heißt, hier gibt es ein Vergiften des öffentlichen politischen Klimas, dem entgegengewirkt werden muss. Das ist nicht unbedingt eine böse Absicht. Ich bin Jurist, ich weiß schon, wie Juristen dann mit solchen offenen Normen umgehen. Aber man soll sich doch nicht täuschen, fürchte die Anfänger. Das muss man hier so sagen.
Die Grünen zum Beispiel sehen in dem Urteil eine Abstrafung. Wer nervt, wer sich unbequem politisch betätigt, den trifft es. So beschlossen ausgerechnet aus vermeintlich neutraler Ecke von Deutschlands höchstem Finanzgericht. Und bemerkenswerterweise sind es ja tatsächlich auch besonders viele Vereine aus dem linken Spektrum, die es 2019 getroffen hat. Also doch mehr als ein nüchternes Steuerurteil, ein Maulkorb?
Naja, es gibt auch, wenn ich richtig informiert bin, auch gerade hier in Berlin eine CDU-nahe Organisation, die es auch getroffen hat. Ich glaube, was man sehen muss, ist, dass zur Zeit, als diese Gesetzgebung geschaffen wurde, dann hat man gesagt, man will die Parteien privilegieren, weil die an der politischen Entwicklung im Land teilhaben. Aber im Artikel 21 steht eben, sie wirken mit, sie sind nicht ausschließlich dafür da. Und deswegen ist es damals so gewesen, dass man gesagt hat, wir wollen keine Vorfeldorganisation von sehr reichen, potenten Unternehmern oder auch Einzelpersonen fördern lassen, die dann durch die Hintertür die ihnen genehme Partei fördern. Das ist durchaus ein Argument, über das man nachdenken muss. Nur inzwischen hat es einen solchen Strukturwandel der Öffentlichkeit gegeben, dass die Parteien ja gar nicht mehr ohne den Einfluss von NGOs, von Organisationen außerhalb en jour wären. Also wenn Brüssel und ihr nur mal nehmen, Fridays for Future. Die sind jetzt nicht gemeinnützig, aber wenn dieser Input nicht gekommen wäre, dann wäre mit Sicherheit heute die Parteienlandschaft bis hin zur CDU, ich spreche hier nicht von der AfD, nicht in Bewegung gekommen. Und insofern muss man das anerkennen. Und in diesen Urteilen liegt die Tendenz eines Maulkorbs. Ob das beabsichtigt war, das ist jetzt mal eine andere Frage.
Wenn Sie sagen Strukturwandel, Aktivisten haben sich ihren Platz in Politik und Wirtschaft erkämpft. Kritiker sagen, da finde aber eine Stilisierung statt. Die Guten, die sich ihre Legitimation selbst ausstellen und andere ihren Maßstäben unterwerfen, die Wächter des Sagbaren, die aber nie gewählt wurden, nur eine kleine Gruppe vertreten, trotzdem Agenda-Setting betreiben. Wäre es demzufolge nicht gut, die Macht der NGOs genauer unter die Lupe zu nehmen und eben auch ihre politische Ausrichtung, ihre politischen Äußerungen?
Ja, ein Punkt ist absolut richtig. Was diese Organisationen, die Gemeinnützigkeit haben wollen, müssen selber transparent werden. Sie müssen ganz klar offenlegen, Rechenschaft legen über ihre Organisationsführung, wo ihre Gelder herkommen, für was sie sich einsetzen. Da liegt noch einiges im Argen. Wir von Transparency International haben ja die Initiative Transparente Zivilgesellschaft deswegen gegründet, wo wir gesagt haben, es sollen alle, die bei uns Mitglied werden in dieser Organisation, die bereit sind, diese Offenlegung mitzumachen. Nur der und die Organisation, die das tut, hat aus meiner Sicht berechtigterweise einen Anspruch, über eine steuerliche Privilegierung gefördert zu werden. Das ist die Kehrseite der Medaille.
Im ersten Gespräch ist ja auch schon das Stichwort Compliance gefallen. Jetzt haben wir gehört, im Falle der AWO war die Kontrolle durch die Stadt offenbar mangelhaft. Wie könnte Kontrolle besser gewährleistet werden? Was bräuchte es dazu konkret?
Also bei der AWO, sage ich mal dazu, war vor allen Dingen die Selbstkontrolle mangelhaft. Und bei den Behörden ist es so, wir haben eine große Ausdünnung in den 90er Jahren gehabt, wo ja die Idee, wir können alles privatisieren, bis hin zum Knöllchenverteilen in Frankfurt, wie man jetzt lesen kann, einfach Konjunktur hatte. Dadurch haben wir jetzt in vielen Verwaltungen gar nicht mehr die Kapazitäten, bestimmte Kontrollfunktionen wahrzunehmen. Da müssen wir wieder hin. Wir brauchen jetzt sozusagen mehr Staat, mehr Anerkennung auch der Leistung des Staates und der Verwaltung, damit sozusagen auch diese Organisationen, die tätig sind, zumindest auch überprüft werden können. Und das fängt natürlich als erstes damit an, dass die selber transparent werden und bereit sind, das, was zum Beispiel Transparency von den Parteien fordert, von anderen, dass das auch die NGOs für sich gelten lassen müssen.
Hartmut Bäumer, Direktor von Transparency International. Vielen Dank. Nun haben wir vorhin gehört, dass sich der Kollege Rainer Dachselt viele Gedanken darüber macht, mit welchen Tätigkeiten er beim Finanzamt punkten könnte, um den Status gemeinnützig zu erhalten. Nun geht's in eine neue Runde.
An das Finanzamt Frankfurt 4. Sehr geehrte Damen und Herren, wie ich Ihrem Schreiben entnehme, sind Sie nicht vollends davon überzeugt, dass meine hauptsächlichen Tätigkeiten dem allgemeinen Wohl so sehr zugutekommen, dass eine Steuerbefreiung zwingend wäre. Das kann ich nur begrenzt nachvollziehen. Begründe es mir aber damit, dass ich aus Bescheidenheit bisher gar nicht den vollen Umfang meiner gemeinnützigen Tätigkeiten mitgeteilt habe. Ich konsumiere nämlich nicht nur Medien, sondern trinke auch gelegentlich Bier und Wein, esse nicht selten fett und süß und rauche sogar die eine oder andere Zigarette. Sie können das als ausgesprochen schlechte Angewohnheiten tadeln, aber ich tue es ja nicht für mich, sondern in selbstloser Weise für alle. ungesunde Produkte der erwähnten Sorte sind ja, wie Sie selber am besten wissen, nicht unerheblich von Steuern belastet. Mein Verhalten ist also geradezu als mäzenatisch zu bezeichnen. Mein statistisch früher zu erwartendes Ableben entlastet außerdem die Rentenkasse. Aber ich weiß, dass solche ökonomischen Argumente im Falle der Gemeinnützigkeit nicht in erster Linie zählen. Ich möchte daher zu meinen Gunsten noch anführen, dass ich Alkohol, Dickmacher und Zigaretten vorzugsweise in der Öffentlichkeit konsumiere. Wenn wir davon ausgehen, dass gerade junge Menschen durch Vorbilder lernen, diene ich so als schlechtes Beispiel ständig der Volkserziehung. Außerdem gebe ich unzähligen Menschen die Gelegenheit, sich moralisch überlegen zu fühlen. Der Nutzen für die Volksgesundheit ist als unermesslich einzuschätzen. Zumindest eine Befreiung von der Mehrwertsteuer müsste allerdings drin sein. Mit freundlichen Grüßen.
Rainer Dachselt, ob seine Argumentation diesmal fruchtet, hören wir an späterer Stelle. Welche Zwecke förderungswürdig sind, das ist beispielhaft in der Abgabenverordnung aufgelistet. 25 Zwecke, die die Allgemeinheit fördern sollen. Auch ein Beleg erfolgreicher Lobbyarbeit. Selbst Schachliebhaber haben es geschafft, explizit genannt zu werden. Diese Liste wurde in den 70er Jahren erstellt. Manche sagen, sie sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Schauen wir also, was rechtlich als gemeinnützig eingestuft wird. Christoph Keppeler.
In § 52 Absatz 1 der Abgabenordnung heißt es:
Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
Was gemeinnützig ist, wird dann darunter in 25 Punkten akribisch aufgeführt. Wissenschaft fördern, Religion, Gesundheitswesen, Jugend, Altenhilfe, Tierschutz, Fürsorge für Strafgefangene, Verbraucherberatung, Sport, Heimatpflege und vieles andere mehr. Gemeinnützige Vereine und Unternehmen sind von Grundsteuern, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Körperschafts- und der Gewerbesteuer befreit. Aber dazu müssen sie selbstlos tätig sein. Ein Sportverein gilt als gemeinnützig. Und auch ein Modellflugverein oder ein Verein zur Förderung des Amateurfunks. Denn die werden ausdrücklich in der Abgabenordnung aufgeführt. Politische Zwecke gehören laut der Abgabenordnung grundsätzlich nicht zu den gemeinnützigen Zwecken. Deshalb wollte schon 2001 der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein, CSU, den Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Robin Wood die Gemeinnützigkeit entziehen. Auch andere Vereine sind in ihrer Gemeinnützigkeit umstritten. Etwa der Deutsche Fußballbund DFB. Er ist als gemeinnützig anerkannt. Immerhin gab der DFB 2016 43 Millionen Euro seiner 290 Millionen Euro Einnahmen für den Amateurfußball aus und damit für einen gemeinnützigen Zweck. Dennoch aber hatte als einziger offener Kritiker aus dem DFB der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger in der ARD seine Zweifel.
Wenn die Gemeinnützigkeit mehr oder weniger dazu benutzt wird, im Kern den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu unterstützen, dann ist das aus meiner Sicht nicht okay.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, die gerne deutsche Rüstungshersteller und ausländische Militärattachés zusammenbringt, hat den Gemeinnützigkeitsstempel. Oder der Berliner Edelgolfclub Wannsee, was Professor Wolfram Richter aus dem Beirat des Bundesfinanzministeriums kritisierte.
Ist es im Interesse der Öffentlichkeit, dass Private einen Golfclub unterhalten? Soll das förderungswürdig sein? Welche Pflichtaufgabe des Staates wird dadurch ersetzt?
Immerhin spendeten die Mitglieder des Golfclubs immer mal wieder 20.000 oder mehr Euro an ihren Golfclub und konnten diese Spende an ihren eigenen Verein von der Steuer absetzen. Den Vorteil erläuterte Roland Specker, der frühere Präsident dieses Golfclubs, der ARD.
Wenn jemand Geld gibt, dann kann er dieses Geld bei einem gemeinnützigen Verein, kann er diese Summe bei seiner Steuererklärung einreichen und er spart zwischen 30% und 50% Steuern von diesem gespendeten Betrag.
Das Finanzamt sei so gezielt getäuscht und die Gemeinnützigkeit unrechtmäßig beansprucht worden, stellte die Berliner Staatsanwaltschaft in einem Bericht fest.
Nun ist die Entscheidung, welcher Verein gemeinnützig ist, nicht nur in diversen Fällen fragwürdig, sondern möglicherweise auch völlig willkürlich. Darauf deutet eine Stichprobe hin vom März 2018. Da hat der Vorstand von Rechtssicherheit für politische Willensbildung bundesweit mehr als 400 Finanzämter angeschrieben. Man gab sich aus als Gruppe von Vereinsgründern dreier fiktiver Vereine. Alle Anfragen waren gleich formuliert. Das Ergebnis: ungefähr die Hälfte der Finanzämter bescheinigte Gemeinnützigkeit, die andere Hälfte nicht. Tanja Schinke-Oletz ist Rechtsanwältin bei der Frankfurter Kanzlei Flick, Glocke, Schaumburg und Spezialistin für Gemeinnützigkeit und Stiftungsrecht. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Schinke-Oletz, was sagt uns diese Stichprobe?
Ja, ich finde das Ergebnis sehr interessant. Es verwundert auch gar nicht, das Gemeinnützigkeitsrecht ist sehr komplex. Und wir haben halt sehr viele gemeinnützige Zwecke. Das geht natürlich von Umweltschutz über Wissenschaft und Forschung. Aber natürlich gibt es auch Sportarten, die als gemeinnützig angesehen werden. Das sind sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Und am Ende ist es natürlich eine Entscheidung des zuständigen Finanzamtes, eine bestimmte gemeinnützige Körperschaft als gemeinnützig einzustufen oder eben nicht.
Nun ist die Liste, diese Abgaben... Ja, bitte?
Genau, insofern ist es, natürlich klingt es manchmal etwas willkürlich, aber es ist natürlich eine Einzelfallentscheidung und der Finanzbeamte muss sich natürlich mit den unbestimmten Rechtsbegriffen auseinandersetzen und da kommen nicht alle zum selben Ergebnis.
Diese Liste, diese Abgabenverordnung, von der wir gehört haben, die ist ja insofern veraltet, als ja zum Beispiel Hobbys und Fähigkeiten unserer Zeit gar nicht mit drin sind. Medienkompetenz zum Beispiel dürfte heute wahrscheinlich dringlicher sein als in den 70er Jahren, als es das Smartphone noch gar nicht gab. Ist der rechtliche Rahmen da also zu eng gefasst?
Also es ist grundsätzlich so, wir haben einen Katalog von gemeinnützigen Zwecken, die sich natürlich auch nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen richtet. Insofern ist das natürlich immer eine Frage des Trends. Was empfindet die Gesellschaft für notwendig, gemeinnützig zu sein? Das entwickelt sich natürlich im Laufe der Jahre, aber der Katalog ist nicht abschließend. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Medienkompetenz haben, könnte man auch überlegen, ob das unter Bildung und Erziehung fällt. Und das ist eben ein gemeinnütziger Zweck, genau wie Klimaschutz. Das ist natürlich auch eine Form des Umweltschutzes und Umweltschutz ist im Katalog enthalten. Gleichwohl haben Sie recht, ich finde es eine grundsätzlich gute Idee, den Katalog ab und zu mal zu entstauben und vielleicht mal zu überlegen, welche Zwecke sich mittlerweile überholt haben und ob man nicht in eine andere Richtung gehen möchte und ob neue Zwecke einfach dazukommen, bei denen man auch so eine gewisse Grundentscheidung trifft, die auf jeden Fall als gemeinnützig qualifizieren zu wollen.
Wir haben gehört vom Urteil des Bundesfinanzhofs, problematisch ist, wenn Vereine sich zu sehr in die Tagespolitik einmischen. Wie sieht es dann zum Beispiel aus mit dem Bund der Steuerzahler? Eine feste Instanz in Deutschland, mischt sich aber auch breit in politische Debatten ein. Darf das der Bund der Steuerzahler dann eigentlich noch nach der engen Auslegung durch den Bundesfinanzhof?
Also grundsätzlich hat der Bundesfinanzhof ja entschieden, dass eine politische Betätigung jetzt nicht grundsätzlich verboten ist, solange sie auch ein gewisser Zusammenhang zum gemeinnützigen Zweck steht. Was natürlich nicht erlaubt ist, ist, dass sich eine gemeinnützige Körperschaft zu allen möglichen tagespolitischen Geschehnissen äußert oder dann eben auch versucht, gewisse Meinungen durchzusetzen. Insofern denke ich nach der Formel des BFH, dass da sicherlich viele gemeinnützige Körperschaften zwar Abgrenzungsprobleme haben werden, also sie müssen sich schon fragen, darf ich das noch oder überschreitet das schon gewisse Grenzen? Aber wenn es eben mit dem Zweck der gemeinnützigen Körperschaft noch vereinbar ist, eben eine bestimmte politische Äußerung zu tätigen, dann ist das auch noch gemeinnützig.
Also um das nochmal durchzuspielen, unproblematisch sind politische Äußerungen, die im Zusammenhang stehen mit dem Vereinszweck. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Naturschutzverein zu den Umweltfolgen eines Straßenbauprojektes äußert. Aber was ist dann zum Beispiel mit einem Fasnachtsverein? Darf der sich auch außerhalb eines Umzugs politisch positionieren? Darf der sich zum Beispiel gegen einen Nazi-Aufmarsch engagieren?
Das ist halt schwierig, weil man da einfach sagt, das hat jetzt eigentlich mit dem ursprünglichen Vereinszweck nichts mehr zu tun.
Kritiker dieses Attac-Urteils argumentieren, es muss das Recht auf Teilhabe garantiert werden an der politischen Willensbildung. So steht das ja auch im Grundgesetz. Tatsächlich kann sich ja jeder engagieren. Wenn die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, bedeutet es ja nicht, dass ein Verein verboten wird. Es ändert sich auch nichts am Status als Verein oder Stiftung. Recht auf Teilhabe, muss das bedeuten Recht auf Steuerbegünstigung?
Nein, definitiv nicht. Das heißt also, natürlich kann sich jeder Verein politisch betätigen. Der müsste allerdings dann bei der Überschreitung der politischen Betätigung nach der Formel des BFH auf die Gemeinnützigkeit verzichten. Das heißt, er müsste dann in die Steuerpflicht reingehen und in dieser Situation dann eben auch versuchen, den Zweck weiter zu verfolgen und ist dann natürlich auch nicht unbedingt gebunden. Also er hat dann natürlich mehr Flexibilität in politischen Äußerungen.
Tanja Schinke-Oletz, besten Dank für den Moment. Wir sprechen uns dann gleich nochmal. Noch immer hat unser Kollege Rainer Dachsel es nicht geschafft, das Finanzamt von seiner persönlichen Gemeinnützigkeit zu überzeugen. Nun ein weiterer Anlauf.
An das Finanzamt Frankfurt 4. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin schon etwas verwundert über Ihre ablehnende Antwort auf mein letztes Schreiben. Vor allem die Bitte, mir zu überlegen, ob ich das alles wirklich ernst meine, kam mir zuerst sehr abwertend und unhöflich vor. Ich habe sie allerdings trotzdem befolgt und bin beim Überlegen zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie im Wesentlichen recht haben. Die von mir erwähnten Tätigkeiten sind wahrscheinlich nicht zweifelsfrei gemeinnützig. Das gilt, wie ich im Weiteren überlegt habe, für alle Tätigkeiten. Es ist ja leider nun mal so, dass der Mensch fehlbar ist, und egal mit wie viel gutem Willen und Selbstlosigkeit er oder sie handelt, es geht eben meistens schief. Die gemeinnützigen Taten sind nur die kleine Spitze eines Eisberges, der untenrum aus einer gigantischen Masse schädlicher Pfuscherei besteht. Die beste Art und Weise, dem Gemeinwohl zu dienen, ist demnach, ihm nicht durch unbedachte Aktivitäten zu schaden, sondern stattdessen nichts zu tun. Das praktiziere ich erfolgreich und ebenfalls uneigennützig schon seit Jahren, und zwar in zunehmendem Maße. Ich fördere damit den gesellschaftlichen Frieden, das allgemeine Wohlbefinden und das Recht auf Selbstentfaltung des Einzelnen. Die werden nämlich allesamt durch gut gemeintes, aber hektisches Gewurstel hochgradig beeinträchtigt. Wenn Sie mich also fragen, was ich für die Allgemeinheit tue, dann antworte ich stolz mit nichts. Und das ist wohlgetan. Und es sollte zumindest rechtfertigen, dass Spenden an mich ab jetzt steuerlich absetzbar sind. Mit freundlichen Grüßen.
Rainer Dachselt. Nun hat Olaf Scholz sich allerdings eine Reform der Gemeinnützigkeit vorgenommen. Der Spiegel fragte, warum sich der Finanzminister ausgerechnet mit dieser größtmöglichen Klientel anlegt. Immerhin haben alleine die Sportclubs hierzulande mehr als 27 Millionen Mitglieder. Scholz hat seinen Vorstoß dann auch noch auf eine missverständliche Art und Weise unterbreitet. Erst hieß es, man wolle Steuervorteile streichen, wenn Vereine allzu politisch sind, denn das solle nicht ihr Tagesgeschäft sein. Dann sah sich das Finanzministerium zu einer Erklärung genötigt, die nun aber ihrerseits ziemlich verwirrend klang. Nein, man wolle nicht Vereine bestrafen, sondern sie im Gegenteil beschützen. Diejenigen, die sich auch politisch engagieren. Die Reform solle klarstellen, dass eine gemeinnützige Tätigkeit mit politischen Mitteln begleitet werden darf. Also was denn nun? Aus Berlin, Lisa Muckelberg.
Wenn ein Verein gemeinnützig ist, hat das Vorteile. Weniger Steuern für den Verein etwa und für die Spender, weil sie ihre Spenden mit einer Bescheinigung von der Steuer absetzen können. Viele Vereine rechnen damit. Umso schlimmer für sie, wenn die Vorteile plötzlich wegfallen, weil ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. So passiert bei der globalisierungskritischen Organisation ATTAC. Der Bundesgerichtshof urteilte, politische Bildungsarbeit ist gemeinnützig, politische Kampagnen sind es dagegen aber nicht. Deswegen gelten auch Parteien nicht als gemeinnützig. Für Sven Giegold, Grünen-Abgeordneter im Europaparlament und Mitbegründer von ATTAC Deutschland, zählt dieses Argument nicht.
ATTAC hat die Gemeinnützigkeit verdient. Es ist frech, dass das bis heute dieses Urteil nicht zu Konsequenzen der Gesetzgeber geführt hat. Das steht dringend an, das gerade zu ziehen.
Tatsächlich arbeitet man im Bundesfinanzministerium an einer Neuregelung. Negative Auswirkungen auf den Status der Gemeinnützigkeit und die damit verbundene Steuervergünstigung, so das Ministerium wörtlich, sollen ausgeschlossen werden. Zuletzt sorgte Finanzminister Scholz jedoch für noch mehr Unsicherheit, als er verkündete, Vereine, die von vornherein unbegründet Männer oder Frauen ausschließen, sind nicht gemeinnützig. Das ist unfair, sagten zum Beispiel viele Männergesangsvereine. CSU-Generalsekretär Markus Blume fand auch.
Wir lehnen diesen Vorstoß von Olaf Scholz strikt ab. Man sollte Vereine und deren Tun nicht nach Gender-Aspekten beurteilen, insbesondere wenn es sich um Traditionsvereine handelt.
Die im November angekündigte Reform von Scholz lässt weiter auf sich warten. Laut Ministerium laufen dazu gerade Gespräche mit Nichtregierungsorganisationen und Verbänden. Die Zeit drängt. Immer mehr Vereine berichten, dass ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird oder dass die Finanzämter damit drohen. Darunter auch die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Ihr Vorsitzender Thomas Wilms berichtet, dass der Verein seit Oktober nicht mehr als gemeinnützig gilt. Das stellt ihn vor Probleme. Keine Spendenquittungen mehr und zeitweise drohte sogar eine Steuerrückzahlung in fünfstelliger Höhe. Ein Unding, findet Wilms.
Und da stellt sich tatsächlich die Frage, warum passiert das? Also was ist das eigentliche Interesse des Bundesfinanzministeriums? Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Zivilgesellschaft hier irgendwie eingehegt werden soll und in ihren Aktivitäten eingeschränkt werden soll.
Noch etwas lässt sich am Beispiel von Wilms Verein zeigen, die Inkonsequenz der Finanzämter. So gilt der Bundesverband, der in Berlin sitzt, nicht mehr als gemeinnützig, der Landesverband in Thüringen aber wohl. Gerade heute wurde das entschieden, allerdings mit der Auflage, dass der Verband kein Geld an den Bundesverband weitergeben darf.
Die meisten Vereine in Deutschland dürften eher arm sein. Vereinssterben wegen Überalterung, die Beitragszahler brechen weg. Dann aber auf der anderen Seite die megareichen Vereine, etwa der ADAC, der zum Beispiel mit seinen Tochtergesellschaften mehr als 1 Milliarde Euro verbucht. Eine Wirtschaftsmacht, die nicht mehr nur der nette Pannenhelfer ist, wie der Skandal um die Manipulation bei der Wahl zum beliebtesten Auto der Deutschen gezeigt hat. Wo die AWO außerhalb des Kerngeschäfts Wachdienste im Angebot hatte, da bietet der ADAC Auslandsversicherungen an oder verkauft Fotobücher. Das Deutsche Kreuz wiederum betreibt zum Beispiel auch Busbahnhöfe. Muss das sein? Sprechen wir darüber nochmal mit Tanja Schinke-Oletz von der Kanzlei Flick-Gocke-Schaumburg in Frankfurt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Schinke-Oletz, müsste da ein neues Gesetz nicht stärker differenzieren? Müssen für Vereine, die aufgestellt sind wie Konzerne, nicht andere Regeln gelten als, sagen wir mal, für einen Skatclub?
Das ist grundsätzlich der Fall. Natürlich muss man zwischen der Größe der einzelnen Körperschaften unterscheiden, aber wir müssen auch sagen, ein Verein, der zum Beispiel auch wirtschaftlich tätig ist, der also wirklich eine wirtschaftlich wettbewerbsrelevante Tätigkeit auf dem Markt anbietet, der zahlt auch Steuern, weil insoweit die Steuervergünstigung auch nicht greift. Das heißt, der darf dann wirklich nur für Spenden, die er vereinnahmt, muss er nicht versteuern, aber eben auch eine wirtschaftliche Betätigung, genau wie alle anderen gewerblichen Unternehmen. Insofern ist es nicht richtig zu sagen, dass die wirtschaftliche Betätigung dann eben auch steuerbegünstigt bleibt. Ich denke schon, dass man jetzt, was so Transparenzpflichten und auch Compliance-Pflichten da schon ein bisschen differenzieren muss. Ich halte es für sehr riskant, jetzt den gesamten Gemeinnützigkeitssektor mit mehr Verpflichtungen zu belasten. Aber klar ist es auch gerechtfertigt bei größeren gemeinnützigen Körperschaften, die einfach auch mehr Geld haben, wo einfach mehr Geld verwaltet wird, dass man da vielleicht auch größere Compliance-Verpflichtungen eben einfach auf den Weg bringt.
Vorhin haben wir kurz gesprochen über externe Kontrollen. Wie sieht das denn aus mit internen Kontrollen, wenn da bei der AWO zum Beispiel eine Familie, die Familie Richter, über Kreuzfunktionen im jeweils anderen Kreisverband wahrnimmt, der eine in Wiesbaden, der nächste in Frankfurt? Wie müsste Kontrolle grundsätzlich im Verein selbst organisiert sein?
Ja, es gibt ja mittlerweile auch so interne Compliance-Systeme, die auch jede gemeinnützige Körperschaft, natürlich je größer sie ist, umso sinnvoller ist es, für sich implementieren kann. Da definiert man bestimmte Compliance-Ziele und versucht dann eben durch interne Mechanismen, also Kontrollmechanismen, diese Ziele dann auch zu verfolgen. Das hat natürlich auch einen gewissen Selbstschutz. Es geht ja nicht nur darum, dass man Missbrauch verhindern möchte nach außen, aber man möchte natürlich auch intern verhindern, dass zum Beispiel so etwas nicht bemerkt wird und dann zum Beispiel ja auch Personen dafür nachher haften. Das muss man natürlich auch überlegen, dass es ein Selbstschutz sein kann, eben sich konform zu verhalten und Pflichtverletzungen in der Weise zu vermeiden.
Seit den ersten Reformvorschlägen aus dem Hause Scholz hat man von dort nichts mehr gehört. Wie müsste so ein Gesetz formuliert sein, um Rechtssicherheit zu schaffen? Was müsste da drin stehen?
Also grundsätzlich, was jetzt die politische Betätigung angeht, also zum Beispiel bei solchen, bei Attac, um jetzt nochmal auf diese Entscheidung des BfH zurückzukommen, da sehe ich gar keinen Reformbedarf. Und ich glaube, wenn man jetzt ein Gesetz auf den Weg bringt, in dem drinsteht, dass sich gemeinnützige Körperschaften parteipolitisch neutral verhalten sollen, als Formulierungsbeispiel, da stellt sich natürlich auch wieder die Folgefrage, wann ist das jetzt genau der Fall? Also welche gemeinnützigen Körperschaften tun das denn nicht? Unter welchen Voraussetzungen? Und am Ende hat ja der BfH in seiner Entscheidung eine ganz klare Abgrenzung vorgenommen. Die ist natürlich in der Praxis schwer umzusetzen, weil sich jede gemeinnützige Körperschaft, die jetzt parteipolitisch da vielleicht eine Meinung vertritt, sich dann überlegen muss, überschreitet sie schon den zulässigen Bereich oder ist ihre politische Betätigung noch gemeinnützigkeitskonform? Und ich glaube, die Herausforderung ist, diese Entscheidung des BfH in die Praxis umzusetzen. Und das ist natürlich am Ende eine Einzelfallentscheidung.
Bräuchte man dafür nicht Kriterien, also Kriterien, die wirklich praktischer anwendbar sind, die vergleichbarer sind?
Ich denke, der BfH hat da schon einige Kriterien ins Leben gerufen. Man kann natürlich versuchen, durch eine Richtlinie in der Finanzverwaltung die Kriterien noch mal etwas genauer zu fassen, vielleicht durch einen Maßnahmekatalog, an dem sich die gemeinnützigen Körperschaften besser orientieren können, um denen halt etwas mehr an die Hand zu geben, was sie beachten müssen. Aber ein Gesetz wird da meines Erachtens nicht helfen.
Wenn man mehr Geld für Kontrollmechanismen ausgeben muss, dann geht gleichzeitig auch mehr Spendengeld drauf für Personalkosten. Das sehen Spender ja nicht so gerne, zum einen. Zum anderen ist es auch gar nicht erlaubt. Das Gesetz legt 30% Verwaltungskosten fest. Wie kriegt man das dann hin als Verein?
Genau, das ist auch das Dilemma. Die gemeinnützigen Körperschaften dürfen natürlich auch für Verwaltung Geld ausgeben und das brauchen sie auch. Je größer sie sind, umso mehr Verwaltungsaufwand haben sie natürlich. Und aber auch die kleinen Stiftungen oder kleinen Vereine haben natürlich auch einen gewissen Verwaltungsaufwand. Die können auch nicht immer alles nur ehrenamtlich regeln und die müssen sich auch an Vorschriften halten. Und das alles kostet natürlich auch Geld. Und wenn man natürlich jetzt einerseits sagt, wir haben eine Verwaltungskostenquote von 30%, die darf nicht überschritten werden, weil sonst auch die Gemeinnützigkeit verloren gehen kann. Dann kann man auf der anderen Seite natürlich nicht immer mehr Verpflichtungen ins Gesetz schreiben, was die Gemeinnützigen eben neben der Verfolgung ihrer gemeinnützigen Zwecke noch alles an Verpflichtungen haben müssen.
Wenn wir nochmal auf den Anfang der Sendung zu sprechen kommen, könnten neue Richtlinien bei der Gemeinnützigkeit denn verhindern helfen, dass ein solcher massenhafter Missbrauch wie bei der AWO, also Veruntreuung, Vetternwirtschaft, Verschwendung unter dem Deckmantel karitativer Zwecke, das steht hier als Vorwurf im Raum, überhaupt entstehen kann?
Ich denke nicht, dass eine Gemeinnützigkeitsreform den Missbrauch generell ausräumen kann. Wir haben ein sehr komplexes Gemeinnützigkeitsrecht, zumindest was jetzt so die steuerrechtlichen Voraussetzungen angeht. Also der Weg in die Gemeinnützigkeit ist steinig, es ist also kein Selbstläufer und man muss auch bedenken, wenn man einmal den Gemeinnützigkeitsstatus erlangt hat, man muss ihn ja auch jahrelang halten und es wird auch jedes Jahr von der Finanzverwaltung überprüft. Man muss sich auch rechtfertigen für das, was man mit den Mitteln gemacht hat. Insofern glaube ich nicht, dass strengere Gesetze jetzt einen Missbrauch verhindern. Also es kann immer passieren, dass sich eben die eine oder andere Körperschaft eben auch an die Regeln nicht hält. Insofern bringt es nichts, wenn man sie dann halt noch verschärft.
Die Rechtsanwältin Dr. Tanja Schinke-Oletz, herzlichen Dank. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD einander nur versprochen, das Gemeinnützigkeitsrecht zu verbessern. Das ist ungefähr so konkret wie die Kategorien Volksbildung und Demokratie in der Abgabenverordnung. Das war HR2 Kultur, der Tag aufs Wohl bedacht, Gemeinnützigkeit und ihre Grenzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.